Auf der Bühne der Pariser Oper war der Pakt abgelaufen, den Dr. Faust mit dem Teufel geschlossen hatte. Hannibal Lecter und Lady Murasaki verfolgten aus der Intimität einer Loge auf der linken Bühnenseite, wie Fausts Flehen, von den Höllenflammen verschont zu werden, an die feuerfeste Decke von Garniers großem Opernbau emporstieg. Der inzwischen 18-jährige Hannibal stand ganz auf der Seite des Mephistopheles und hatte für Faust nur Verachtung übrig, aber er folgte dem dramatischen Höhepunkt der Oper nur mit halbem Ohr. Er betrachtete und atmete Lady Murasaki, die sich für die Aufführung besonders schön gemacht hatte. Von den Logen auf der gegenüberliegenden Seite kam immer wieder ein kurzes Aufblitzen herüber, wenn Männer ihre Operngläser von der Bühne abwandten, um einen Blick auf sie zu werfen. Hannibal war auf der Brücke der Träume einen weiten Weg gegangen. Er war gewachsen und passte jetzt in die Abendgarderobe des verstorbenen Grafen, während Lady Murasakis Aussehen unverändert geblieben war. Ihre Hand schloss sich um den Stoff ihres Rocks und er hörte das Rascheln des Kleids über der Musik. Wohl wissend, dass sie seinen Blick spüren konnte, wandte er ihn von ihr ab und schaute sich in der Loge um. Auf den zwei Sitzen vor ihnen saßen der Polizeipräsident der Präfektur Paris und seine Frau, was nicht unberechtigten Anlass zu Spekulationen gab, woher Lady Murasaki die Eintrittskarten hatte. Natürlich von Inspektor Poupy. Wie erfreulich, dass Poupy selbst der Aufführung nicht beiwohnen konnte. Wahrscheinlich war er wegen Ermittlungen in einem Mordfall verhindert, die sich hoffentlich als zeitraubend und gefährlich erwiesen, möglichst im Freien bei schlechter Witterung, mit der Gefahr, tödlich vom Blitz getroffen zu werden. Im Saal gingen die Lichter an. Der Tenor, Beniamino Gigli, erhielt die stehenden Ovationen, die er sich redlich verdient hatte, und das vor einem schwer zufriedenzustellenden Haus. Der Polizeipräsident und seine Gattin drehten sich in der Loge und schüttelten ringsum Hände, alle Handflächen noch taub vom vielen Klatschen. Die Frau des Polizeipräsidenten hatte einen wachen und neugierigen Blick. Sie nahm Hannibal, der in der Abendgarderobe des Grafen eine perfekte Erscheinung abgab, sehr genau in Augenschein und konnte sich schließlich eine Frage nicht verkneifen. »Junger Mann, laut Aussagen meines Mannes sind Sie der jüngste Student, der in Frankreich jemals zum Medizinstudium zugelassen wurde. Stimmt es, dass Sie Ihre medizinischen Lehrbücher einmal durchlesen und dann binnen einer Woche in die Buchhandlung zurückbringen, um sich den gesamten Kaufpreis erstatten zu lassen?« Hannibal beugte sich weit zu der Dame der feinen Pariser Gesellschaft hinüber. In dem Bemühen, den Wortwechsel mit einer witzigen Bemerkung zu beenden, warf er einen kurzen Blick in Richtung Polizeipräsident und neigte sich tief über die Hand von dessen Gattin, um laut zu flüstern: »Wenn mich nicht alles täuscht, würde ich mich doch damit strafbar machen.« Der Polizeipräsident war guter Laune, nachdem er Faust für seine Sünden hatte büßen sehen. »Ich werde ein Auge zudrücken, junger Mann, wenn Sie vor meiner Frau umgehend ein umfassendes Geständnis ablegen.« »Die Wahrheit ist, dass ich nicht das ganze Geld zurückbekomme, Madame. Die Buchhandlung behält für ihre Bemühungen 200 Franc Bearbeitungsgebühr ein.« Und dann aufgestanden und unter den Torchère die breite Treppe ins Foyer der Oper hinunter, stiegen Hannibal und Lady Murasaki rascher hinab als Faust in die Hölle, um den Menschenmassen zu entkommen. Über ihnen die von Isidor Pilz ausgemalten Decken, überall Flügel in Farbe und Stein. Inzwischen standen Taxis auf der Place de l'Opéra. Das Kohlebecken eines Maronenverkäufers durchsetzte die Luft mit einem Hauch von Fausts Albtraum. Hannibal winkte ein Taxi heran. »Seit neuestem ist sie in geschlossenen Räumen in meiner Gegenwart leicht verunsichert. Sie bringt es in Form von Gereiztheit zum Ausdruck.« Die Bäume auf der Place des Vosges, duftend in der Frühlingsnacht, trieben Blüten. Als Hannibal das Taxi fortschickte, spürte er sogar im Dunkel der Eingangsnische Lady Murasakis kurzen Blick. Hannibal war kein Kind mehr. Er übernachtete nicht mehr hier. »Ich habe noch eine Stunde Zeit und ich möchte zu Fuß gehen«, sagte er. Von Osten gesehen war Notre Dame mit seinen freistehenden Strebepfeilern und den vielen Augen seiner runden Fenster wie eine riesige Spinne. Das lange Chorgewand über den Arm gehängt, kamen die letzten Sänger aus der Kathedrale ins Freie. Hannibal betrat die Kirche. Bis auf die Votivkerzen war es dunkel in Notre Dame. Er ging zu der marmornen Jeanne d'Arc, die sich neben einem der Ausgänge auf der Südseite befand. Die vor ihr aufgereihten Kerzen flackerten in der Zugluft, die von der Tür kam. Hannibal lehnte sich im Dunkeln an einen Pfeiler und sah durch die Flammen auf ihr Gesicht. Feuer auf den Kleidern seiner Mutter. Als erstes sah der Küster Hannibals Augen, die hinter den Kerzenflammen rot leuchteten, und tief in seinem Innern regte sich eine sehr elementare Angst. Seine Nackenhaare stellten sich auf, und er machte mit seinen Schlüsseln das Kreuzzeichen. Ah, es war nur ein Mann. Und ein Junger noch dazu. Der Küster schwenkte die Schlüssel vor sich hin und her wie ein Weihrauchgefäß. »Es ist Zeit«, sagte er und deutete mit dem Kinn. »Ja, es ist Zeit und sogar schon über die Zeit«, antwortete Hannibal und ging durch die Seitentür in die Nacht hinaus. Hannibals Mentor und Doktorvater am Medizinischen Institut war Professor Dumas, ein begnadeter Anatom, der es vorzog, zu unterrichten, statt an den Lebenden zu praktizieren. Dumas war ein genialer, zerstreuter Mann, dem das Augenleuchten eines Chirurgen fehlte. Für die Vorlesung am nächsten Tag sollte Hannibal zwei Leichen vorbereiten, eine Öffnung des Brustkorbs, bei dem das Perikardium intakt freigelegt wäre, und eine differenzierte Schädelsektion. Nacht in der Anatomie. In dem großen Raum mit den hohen Fenstern und dem mächtigen Ventilator war es so kühl, dass die zugedeckten, mit Formalin konservierten Leichen über Nacht auf den 20 Tischen liegen bleiben konnten. Im Sommer wurden sie am Ende eines jeden Arbeitstages in den Leichentank zurückgebracht. Bedauernswerte kleine Körper unter den Tüchern. Die Toten, die niemand haben wollte, die Hungerleider. Zusammengekauert in Hinterhöfen gefunden, sich im Tod noch selbst umarmend, bis die Totenstarre vorüberging und sie, zusammen mit ihren Leidensgefährten, im Formalinbad des Leichentanks endlich loslassen konnten. Zerbrechlich und vogelartig waren sie geschrumpft wie die erfrorenen und in den Schnee gefallenen Vögel, die hungrige Menschen mit den Zähnen häuten. Angesichts 40 Millionen Toter während des Krieges erschien es Hannibal eigenartig, dass die Medizinstudenten für ihre anatomischen Studien Leichen verwenden mussten, die lange in Tanks konserviert worden waren, wo das Formalin den letzten Rest Farbe aus ihren Körpern saugte. Hin und wieder hatte das Anatomische Institut das Glück, die Leiche eines Schwerverbrechers zu erhalten, vom Galgen oder von einem Erschießungskommando im Fort von Montrouge oder Fresnes oder von der Guillotine in La Santé. Angesichts der bevorstehenden Schädelsektion freute sich Hannibal, den Kopf eines Santé-Absolventen zur Verfügung zu haben, der ihn jetzt aus dem Waschbecken ansah, das Gesicht mit Blut und Stroh verschmiert. Er legte seine behandschuhte Hand leicht auf das Hirn. Besessen von der Erinnerung und den weißen Flecken in seinem eigenen Gedächtnis, wünschte er sich mittels bloßer Berührung die Träume eines Toten lesen, mittels bloßer Willenskraft seine eigenen erforschen zu können.